Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näher bringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer Episode. Heute zum Thema Selbstkritik, ein wichtiges Thema und etwas, was ich ein- bis zweimal am Tag in der Praxis bespreche. Und deswegen dachte ich, machen wir mal eine Folge drüber. Ich bin sicher, dass ich in der einen oder anderen Episode in der Vergangenheit darüber auch schon mal gesprochen habe, aber das ist ein Thema, was ich merke, das kann man gar nicht oft genug besprechen, weil es auch sehr, sehr viele Coaching-Themen berührt, nämlich vor allen Dingen die große Thematik des Widerstands. Wir haben das in verschiedenen Situationen schon mal besprochen, auch in einigen Interviews. Ich weiß auch, wir hatten das Thema mal bei der Marianne Kannengießer in diesem Sonntagsmatinee, also der Widerstand. Regelmäßig, auch wenn ich mit Leuten außerhalb der Homöopathie spreche, ist dieses Thema Widerstand ein großes Thema. Auch wer sich zum Beispiel beschäftigt hat mit all diesen Achtsamkeitsthemen, Eckhart Tolle, im Jetzt sein, also gegenwärtig sein, ne? Und damit auch diese verschiedenen Zeitphänomene, Vergangenheit, Zukunft, sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt hat, der ist auf dieses Thema Widerstand nämlich schon mal gestoßen. Und der ist natürlich vielfältig. Der Widerstand ist auch individuell und Selbstkritik ist einer der größten und häufigsten auch davon, auch weil es im Gegensatz zu anderen Eigenschaften sehr positiv gewertet wird, ne? Was eigentlich eine sehr destruktive Thematik ist, im Gegensatz zum Beispiel zu Neid, wo etwas sehr Negatives ist, was aber eigentlich eine positive Eigenschaft ist. Also so sind auch manchmal Sachen, die eigentlich im Innern, also bei uns im Menscheninneren eigentlich sogar positive Themen sind dann oft im Außen dann verdreht und das führt eben auch zu Selbstkritik. Und deshalb machen wir heute auch noch das zweite Thema, sich wirklich selber wirklich verstehen wollen und sich da bemühen, sich selbst verstehen zu wollen. Und andere, diese ehrliche, offene Verstehen, das führt eben auch oft dazu, dass man sich selber wieder richtiger wahrnimmt. Ne? Der große Überthema wäre dann, sich selbst mehr bewusst zu sein. Also fangen wir auch gerade an, bevor ich hier mehr Kauderwelsch rede. So. Und genau, starten direkt mit dem, dass wir das kurz definieren, was ich damit meine. Also wir stellen so ein bisschen gegenüber Selbstkritik in Verbindung mit Selbstreflexion. Das ist nämlich das, wo wir nachher hinwollen. Weil natürlich ein Teil der Selbstkritik oder dieser selbstkonstruktiven Kritik oder dem Selbstbewusstsein seine Schattenanteile zu erkennen, ja nicht per se schlecht wäre oder zu vermeiden wäre oder dass ich jetzt davon abraten würde, sich selber in irgendeiner Form bewusster wahrzunehmen, ganz im Gegenteil. Aber der große Unterschied, und damit könnte man die Podcast-Episode theoretisch nach 5 Minuten auch beenden, ist der, dass die Selbstkritik halt diese Beurteilung mit drin hat, während die Selbstreflexion tatsächlich eine relativ neutrale Beobachtung von außen ist, was auch immer das ist. So. Das heißt, damit für die abschalten wollen, ist alles Zentrale schon gesagt worden. Ne? Wir haben irgendeine Form von Kritik und damit eine Bewertung drin und wir haben bei der Selbstreflexion diese Bewertung rausgenommen. Und das ist etwas, was ich eben 2 bis 3 Mal am Tag erlebe, dass diese Selbstbewertung und damit natürlich auch, wenn ich das mit mir mache, ich dann nicht selten auch mit anderen sehr bewertend bin oder beurteilend bin und damit auch kritisiere, mich selbst und andere. Und das spielt deswegen natürlich eine große Rolle in der Homöopathie, weil das krankheitstreibende Kräfte sind. Ja? Wenn ich mich selber beurteile, negativ beurteile, dann kann das zu Stresssituationen führen, zu Emotionen führen. Das kann dazu führen von Selbstvertrauenmangel oder Selbstwertgefühlmangel. Also ich bin relativ schnell mit dem Thema nah an einer, sag ich mal, mindestens mal emotionalen Erkrankung. Vielleicht nachher auch einer psychischen oder eben einer psorischen mindestens mal. Ne? Und damit dann später im Laufe der Zeit auch in dem Potenzial, dass das nachher eine echte Krankheit wird und eine Form von Persönlichkeitsstörung oder nachher natürlich dann körperliche Symptome auch produzieren kann. Also so oder so ist das ein ganz wichtiges Thema und sehr, sehr schwierig auch zum Auflösen, weil wir natürlich besonders in der Schulzeit, in der Kindergartenzeit, je nachdem auch aus der Erziehung heraus, viel und sehr früh schon mit dem Thema Kritik und gut gemeinten Verbesserungsvorschlägen in Verbindung kommen und auch relativ schnell lernen, dass das eigentlich zu so einem Leben dazugehört, dass man immer wieder auch bewertet, beurteilt, benotet, eingeteilt, schubladisiert, charakterisiert von mir aus auch, ne? Aber kategorisiert ist das, was ich meinte. Und dann in der Schulmedizin nachher natürlich dann auch noch verallgemeinert wird, ne? Also das Individuelle würde uns, wenn man das von Anfang an auch in den pädagogischen Einrichtungen stärker vorheben würde oder mindestens mal auch kommunizieren würde. Natürlich kann man grundsätzlich, macht eine individuelle Bewertung kaum Sinn, ne? Müsste man komplett anders aufbauen. Aber dass man mindestens das ab und zu mal kommentiert, dass das im echten Leben nachher eigentlich keine Rolle spielt und ich mir persönlich halt keine Noten geben kann. Wenn ich sagen kann, ja, meine Beziehung würde ich benoten mit 3,5 Sternen. So, das ist ja nachher unglaublich unaussagekräftig, ne? Und auch nicht repräsentativ für nachher die nächste Beziehung, ne? Weil die ganz andere Konstellationen hat. Und eben auch für unsere Krankheitsthematik, ne? Sind ja viele im Moment auf der Jagd nach Verbesserungen, Optimierungen, irgendwelchen individuellen Zielen und Idealen, denen sie dahinter rennen, sei das Perfektionismus oder sei das irgendein esoterisch-spirituelle Ziel, sei das ein homöopathisches Ziel von permanenter Gesundheit oder irgendwas. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kritisiere ich entweder mich oder den anderen, also gegebenenfalls den Arzt, den Therapeuten, den Homöopathen oder wer halt gerade im Weg steht, ne, wird dann halt mit in diese Kritik reingenommen. Und das sind halt, mal übertrieben gesagt, natürlich kriegstreibende Faktoren oder nachher krankheitsproduzierende Faktoren. Genau, also das heißt, die Selbstkritik ist sozusagen interessanterweise von Dr. Hughes im Miasmenbuch eingeteilt unter Syphilis. Wir machen das kurz mit den Miasmen durch, dass wir den homöopathischen Bezug auch schnell herstellen. Auf der Psora haben wir eigentlich kurzfristige Selbstkritiken, die über lange Zeit bei der Psora aber wie immer auch zur chronischen Krankheit führen, nämlich zu chronischen Selbstvertrauen, Mangel, Ängsten, Mangelgefühlen, Unzulänglichkeiten und den daraus resultierenden Überempfindlichkeiten mit Krankheiten. Also wir haben bei der psorischen Art von Selbstkritik, ich sage mal ein Beispiel, ne? Wir gehen durch den Supermarkt und nehmen uns vor, heute keine Schokolade zu kaufen. Die Psora, haben wir alle schon gehört, hat nicht besonders viel Disziplin, ne? So selbstverständlich hat sie plötzlich unvorhergesehenerweise 2 Tafeln Schokolade im Einkaufswagen und weil sie sich dafür schämen, die heimzubringen, essen sie die dann heimlich. Das heißt, die essen die auf dem Weg nach Hause, Zucker tut der Psora überhaupt nicht gut und dann kritisieren sie sich eins dafür, dass sie so schwach sind und die Schokolade trotzdem gekauft haben. Zweitens kritisieren sie sich dafür, dass sie die dann gegessen haben und nicht geteilt haben, weil Psora teilt ja nicht, ne? Und alles für sich selber. Drittens kritisiert sich die Psora dann dafür, dass sie so schlecht auf den Zucker reagiert und viertens kritisiert sich dafür, dass es ja so viel weiß und nicht umgesetzt wird. Also sehr viel fehlende Disziplin, wobei natürlich die Kritik nachher für die fehlende Disziplin auch nicht hilfreich ist. Psora wird immer schlimmer, je mehr die sich kritisieren, desto mehr Krankheiten und Symptome haben die nachher. Und sie lernen auch nichts draus, ne? Die Disziplin ist kurz, aufreicht und dann kaufen sie nächstes Mal keine Schokolade, dafür denken sie, ah, ich könnte ja mal wieder Chips essen. Und dann nimmt der Kreislauf dasselbe, ne? Und so sind die oft in dem Psora gefangen, auf der Arbeit läuft es nicht viel besser, ne? Also Kritik führt beim psorischen Mitarbeiter, beim psorischen Chef oder andersrum wirklich zu keinerlei Arten von Verbesserungen, sondern die kommen immer mehr unter Druck, machen immer mehr Fehler. Oder wenn sie auf die andere positive Seite von der Psora gehen, gehen sie noch in die Rebellion, ne? Machen mit Absicht Dinge nicht, halten auch das oft nicht durch, aber würden dann früher oder später aus Angst kündigen, ne? Außer die Angst vor dem Jobverlust ist größer. Also wir haben bei der Selbstkritik und bei der Psora oft so einen Kreislauf, das ist ja bei psychischen Problemen nur oft so, dass es irgendwo in Kreisläufen läuft, ne? Aber bei der Selbstkritik haben wir das sehr kurzfristige, das ist nicht, dass die jetzt eine chronische Selbstkritik und Schuldgefühle da machen, sondern sehr situativ, sehr passend, aber über alles gesehen ist das dann bei der Selbstkritik ein hochpsychisches Thema, weil sie natürlich mit verschiedenen Themen immer wieder verschiedene Anteile dieser Selbstkritik nahe haben und damit sind sie permanent in der Selbstkritik, in der Hoffnung, sich darüber zu verbessern. Wer aber Psora studiert hat, weiß, es ist ein schlimmer Druck. Das heißt, es wird genau gar nichts besser damit, sondern alles nur schlimmer. Sie kriegen irgendwelche Angststörungen, Überempfindlichkeiten, Neurodermitis, Heuschnupfen, Magen-Darm-Beschwerden, Appetit, ne, nehmen enorm Gewicht zu und haben dann immer mehr Schuldgefühle. Also sind in dieser Spirale drin, ne? Bei der Psychose haben wir die Selbstkritik fokussiert, pointuiert, na, wie heißt das? Fixiert, jetzt habe ich es geschafft. Ne? Also auf den Punkt, ne? Punktschmerzen, ist auch psychotisch. Also Dinge gut auf den Punkt zu bringen, das heißt, die haben einmal was falsch gemacht oder der andere hat einmal was falsch gemacht, aber wir sind ja heute bei Selbstkritik und dann sind sie damit nachtragen. Ne? Das, was sie vor 20 Jahren nicht hinbekommen haben, das tragen sie immer noch nach. Und nehmen wir nochmal die Psora zum Bezug. Wenn die Psora zum Beispiel was nachträgt aus der Kindheit, das gibt es auch, dann ist das aber situativ. Ne? Sie haben es eigentlich vergessen, bis die Mama an Weihnachten mal wieder kommt. Ne? Und dann stellen sie fest, oh ja, meine Mama hat ja das und das und das und mein Papa hat ja so und so und so und meine Geschwister. Ne? Dann kommt das alles wieder hoch. Sobald Weihnachten dann aber auch überstanden ist, im Januar ist es schon wieder, ne, wie die guten Neujahrsvorsätze, bald ist schon wieder vergessen und schreien dann oft die Kinder in derselben Manier an, wie sie die Eltern das vorgeworfen haben. Bei der Psychose haben wir diese starke Fixation auf das Thema. Das heißt, einmal hat die Mama was gemacht und das, da denken sie dann auch regelmäßig drüber nach, sehen das dann auch bei anderen, stellen fest, dass der Chef genauso ist. In der Beziehung plötzlich stellen sie das fest. Also die haben diese ganz starke Suchraster und dadurch ziehen die auch oftmals dann die Leute ins Leben. Also es ist ein sehr starker Punkt für die Selbstkritik, den sie sich und anderen vorwerfen und finden aber dort keine Bewegung. Also die Psora hat ja dann tausend Ideen, wie sie sich verbessern könnte oder wie, ich muss jetzt das Buch lesen, um den anderen zu verzeihen oder so. Das kann diese Kurse schon ab und zu auch mal einen Blick drauf werfen, überlegen, ja, ich könnte ja da mal loslassen und so. Aber diese extrem klebrigen Gedanken kehren immer wieder zurück. Ne? Ich habe schon so viel gemacht, das hilft mir, ich komme mir einfach immer wieder in den Sinn. Sie hängen mit den alten Themen. Da gibt es ja auch so ein paar ganz große Mittel, die wirklich diesen Friedhof haben von lauter Emotionen und nicht abgeschlossenen Themen, wo immer noch nach 30 Jahren Trauer. Ne? Also diese enormen Fixation mit der Selbstkritik und auch eine gewisse Kälte gegen sich. Ne? Die Psora hat dann mehr Wärme und versucht wirklich was zu ändern und gelingt ja dann auch mal wieder zeitweise. Bei der Psychose ist das auch irgendwann so, ja, ich bin halt so, ich bin halt ein Versager, da kann man auch nicht viel dran ändern. Da muss ich halt mit leben, Menschen sind halt nicht perfekt. Ne? Sie haben oft innerlich aber trotzdem dann so ein Streben nach Perfektion. Das ist aber meist nicht so, dass sie wirklich was ändern oder sich vergeben, sondern dass sie dann in der Perfektion werden, das zu verbergen. Also wenn sie sich selbst mal als ewigen Versager dargestellt haben, dann ist das aber so, dass das außen hin gar keiner merkt. Dass es mehr innen sie den dritten Herzinfarkt haben und man denkt, was ist eigentlich nach außen hin, hat er ja gar keine Probleme. Beim Tuberkularen wird die Selbstkritik, wenn sie at its best ist, also 5 Sterne, benutzt wird, ne, die hoch tuberkularen Leuten, dort wird das destruktiv eingesetzt, ne? Also in Beziehungen zum Beispiel die Selbstkritik zu benutzen, um den anderen zu manipulieren, ne? Ich mache eh immer alles falsch und ich kann dir eh nicht gerecht werden und ich bin so ein schlechter Partner, du hättest einen viel besseren Partner verdient, ne? Da sind wir dann im tuberkularen Miasma drin und haben so eine Destruktivität. Das kann aber auch eine Destruktivität sein, die sich gegen sich selber schlägt. Ne? Die ist ja auch die König von Ich weiß aber, mit aber wirklich destruktiven Thematiken und Schuldgefühlen, die sie dann in schwankenden, also Phasenhaftigkeiten wirklich auch auffressen. So viel eine massivere Art von Reaktion auf das, auch in Form von den Krankheiten, die dazu oft massiv dazukommen mit Erschöpfungen, Auszehrungen, destruktiven Elementen. Also das kann sowohl nach innen als nach außen ist Selbstkritik bei einem tuberkularen Patienten keine gute Idee, aber oft vorhanden dadurch, dass wir bei der Selbstkritik beim Tuberkularen oft auch diese Kombination mit der Intelligenz. Also die sind oft auch die, die ja sehr schnell verstehen. Das heißt, die machen auch eine Weiterbildung oder lesen auch ein Selbsthilfebuch. Da sind ja oft, sage ich mal, salopp gesagt, mehr Tipps drin, als man braucht. Das heißt, wenn man so schnell liest als Tuberkulare und hat so ein Buch dann innerhalb von einer Woche durch, hat man auch 20 Dinge herausgefunden, die man in der Beziehung, auf der Arbeit, mit sich selber und früher falsch gemacht hat. Die sind also sehr intelligent und können das gerade auch verknüpfen. Die Verknüpfung führt dann dazu, dass sie relativ schnell wissen, ah ja, das habe ich alles falsch gemacht. Das, was sie alles falsch gemacht haben, können sie sich dann auch innerhalb dieser Woche sehr schnell vorwerfen. Und entweder switcht es dann total, ne, dass sie entweder in so eine völlige Destruktion kommen. Ich glaube, ich habe alles falsch gemacht, ich kann überhaupt nichts. Na, also diese Intelligenz wirklich aktiv gegen sich benutzt oder gegen den anderen. Ne, schreiben dann eine bösartige Kritik über das Buch, wie gefährlich doch Selbsthilferatgeber sind, dass man die eigentlich alle vom Markt nehmen müsste. Und natürlich sehr intelligent formuliert, macht dann auch eine Twitter-Kampagne oder so und nimmt sich dann da den Autor vor zum Beispiel. Ne? Also das schlägt auch relativ schnell um. Es kann auch beides gleichzeitig sein, ne? Also sehr schwankend. Aber grundsätzlich ist das natürlich aus dem Antrieb beim Tuberkularen, aus der Unzufriedenheit per se schon mal raus. Die haben nie Ruhe, die haben nie diese innere Zufriedenheit, die wollen immer mehr, immer besser, auch wenn sie das mit sich haben. Typischerweise ist es ein bisschen mehr im Außen, aber das gibt es auch im Inneren. Ich will immer besser werden, ich will immer das. Das ist primär erstmal psorisch, aber das kann tuberkular werden, wenn es wirklich extrem ist. Und wirklich auch so eine destruktive Unzufriedenheit, ne, richtiges Fehler finden. Also die dann hingehen und suchen, ja, das habe ich noch falsch gemacht. Komm, ich mache jetzt eine ganze Seite von Dingen, die ich in meinem Leben schon falsch gemacht habe. Na komm, ich mache gerade 10 Seiten. Ne? Und dann sich damit wirklich versuchen, aktiv auch selbst zu zerstören. Und dann wechselt das nach 2 Wochen ab. Ne? Der Partner hat schon ist dann kurz davor, schon anzumelden bei irgendeinem Suizid-Hotline. Ne? Nach 2 Wochen kippt das plötzlich. Und jetzt ist der Autor schuld, ne? Oder sie haben ganz andere Phasen, machen jetzt Extremsport, denken, ja, man muss auch nicht immer an sich arbeiten, so, man kann auch einfach mal das Leben genießen und geht jetzt 3 Monate in Urlaub oder so. Also das kann recht schnell wechseln, dass man auch von außen nicht so genau mitkommt. Die höchste Form der Selbstkritik ist dann wirklich die Selbstzerstörung, ne? Dass man sich wirklich selbst erniedrigt zum Beispiel. Also man kann dort andere Worte finden und dann sind wir im Syphilitischen drin. Und da geht es dann wirklich kaltblütige, apathische, unempathische Selbstzerstörung in der Form, dass ich wirklich dann auch übertreibe. Also ne, dieses, was wir zum Beispiel kennen von gewissen Arzneien, dieses, mit mir war es schon immer schlecht. Ne? Ich habe noch nie etwas geleistet in der Arbeit. Es ist eh hoffnungslos. Ne? Das ist ein großes Syphilis-Thema, wenn da so zum Rundumschlag ausgeholt wird und die dann auch relativ schnell aus dem Impuls heraus sich dann zum Beispiel auch umbringen können. Also sehr tragisch, weil es oft auch nicht stimmt, aber die ja diesen impulsiven Teil haben, minus, sage ich mal, diese hohe Intelligenz und minus der fehlende Psora von irgendeiner Form von Selbsterhaltungstrieb, was wir beim Tuberkularen noch haben. Aber bei dem, beim Syphilitischen, da fehlt das, die Kälte gegenüber mir und anderen. Und damit sind wir dann bei der Selbstkritik dort in einem sehr destruktiven Prozess drinnen. Ne? Das häufigste in der Praxis ist übrigens die Selbstkritik in Bezug auf die eigenen Kinder. Das ist jetzt bei mir in der Praxis am häufigsten. Natürlich haben wir das auch in Bezug auf die eigene Leistung. Das sind dann vor allen Dingen Lehrlinge, Schüler, ne? Die sehr leistungsorientiert sind, die das haben, und natürlich in Bezug auf Beziehungen. Das sind so die 3 Hauptthemen bei der Selbstkritik. Und da will ich nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen, was die denn, sage ich mal, so auslösen kann. Wir haben zum Beispiel bei der Selbstkritik eine sehr starke Verengung auf bestimmte Punkte auch. Wir haben es ja gerade bei der Psychose auch gehört. Ne? Das kann also sozusagen dazu führen, dass ich mich eigentlich in der Persönlichkeit auch sehr eng entwickle. Also jetzt mal vielleicht ein bisschen Marketingdeutsch gesprochen, ne? Anstatt meine Stärken zu stärken und meine Schwächen zu schwächen, bin ich mit der Selbstkritik nachher so fokussiert, dass ich eigentlich nur noch diesen Punkt sehe. Also ich kann mich den ganzen Tag nur noch um meine fehlende Ehrgeiz zum Beispiel, nehmen wir irgend sowas. Ne? Ich habe fehlenden Ehrgeiz, ich habe nicht die Motivation in der Schule, mich wirklich hinzusetzen und zu lernen. Und jetzt bin ich so stark in eine Depression gekommen, dass ich auch alles andere vernachlässigt habe. Alles, was ich gern mache. Ich habe meine Freundschaften vernachlässigt. Ich habe meine Stärken vernachlässigt. Ich habe meine Potenziale aufgegeben. Ich habe aufgegeben, mich zu waschen, mit die Wohnung aufzuräumen. Ne? Ich bin einfach nur noch in diesem Thema der Selbstaufgabe wie aufgegangen. Ne? Und das führt dann eigentlich dazu, dass ich mich gar nicht mehr wirklich entwickle oder eine natürliche Entwicklung habe, sondern wie durch so einen Engpass muss. Und das haben wir ja kurz schon mal erwähnt. Das ist halt das, was wir in der Schule ja auch haben, diese extreme Fokussierung auf Leistung zum Beispiel oder auf einzelne persönliche Themen. Ne? Wie wird das dann so Elterngespräche, wenn die schlecht laufen? Ja, ja, alles ist super bei ihrem Sohn, aber er muss noch lernen. Ne? Und dann plötzlich achten die Eltern drauf. Ja, stimmt schon, er muss auch lieb, so. Ne? Und dann führt das zu so einem Enge. Ne? Und plötzlich wird gar nicht mehr gesehen, was ja der Mensch vielleicht noch für andere Fähigkeiten hat, die nachher auch in den Berufsalltag später also viel relevanter vielleicht auch sogar sind, als jetzt irgendwas auswendig zu lernen oder bestimmte Fähigkeiten zu sich anzueignen, die vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß sind. Also ne, da haben wir einige Themen, die sozusagen zu so einer Enge führen können von der persönlichen Entwicklung. Dann haben wir dieses ständige Vergleichen. Das haben wir auch am Anfang kurz besprochen mit den Noten. Ne? Und das führt nachher im Erwachsenen weiter. Ne? Bin ich genauso wie meine Mutter? Bin ich genauso wie meine Schwester? Bin ich genauso wie meine beste Freundin aus der Yoga-Gruppe? Wer zieht die Kinder besser? Wer hat die besseren Kinder? Gar nicht so sehr um diese Challenge-Gedanken. Das gibt's schon auch. Ne? Das ist vor allen Dingen in meiner Generation hatte ich oft das Gefühl, also wo ich Kind war, habe ich das oft gehört von meiner Mutter. Ja, die anderen machen da früh Chinesisch und was nicht was alles und bespielende Kind mit Mozart und so für die Hirnentwicklung. Ich habe das Gefühl, es hat so ein bisschen wieder aufgehört. Zumindest mal hier in Kur höre ich selten sowas, so diese Früherziehungsprogramme da oder so hochbegabten Tests und all das Zeug. Wird, glaube ich, nicht mehr so inflationär gemacht. Also ich weiß noch, bei uns war das standardmäßig beim Schuleintrittstest, wurde auf Hochbegabung getestet. Keine Ahnung, ob das noch so ist. Und deshalb ist so dieses Vergleichen nicht unbedingt, wer hat jetzt die besseren Kinder, wer kann besser Fußball spielen, sondern es ist eher andersrum, wenn ich bemerke, dass mein Kind jetzt nicht so gut Fußball spielen kann wie der anderen, dann fällt mir es auf und dann denke ich, oh, was habe ich falsch gemacht als Mutter? Hätte ich ihn schon mit 2 zum Pampers-Liga anmelden sollen? Hätte mir nicht einen Garten holen sollen und ein Tor reinstellen? Was wäre, wenn Papa weniger arbeiten würde und mehr mit ihm Fußball gespielt hätte? Ne? Und dann beginnen so Szenarios im Kopf, eigentlich darüber, dass anstatt einfach zu verstehen, mein Kind ist halt anders. Ne? Und selbst wenn das nach außen hin psychotisch, dann nein, mein Kind darf ganz eigenständig sein. Ne? Wenn man denn die Leute oft hat in der Praxis mit Selbstkritik, merkt man innerlich Schuldgefühle noch und nöcher. Ne? Schuldgefühle, ein anderes Thema, wo wir wahrscheinlich auch schon mal drauf eingegangen sind, auch in Bezug wahrscheinlich mit der Episode rund um Ohnmacht. Aber Schuldgefühle, Selbstkritik, das ist relativ ähnlich dasselbe, vielleicht ein bisschen so verschiedene Teile von der Landkarte, aber gehört sicher auf dieselbe Münze. Und diese ständige Vergleichen machen wir ja auch in der Regel, ne? Da vergleichen wir uns in der Regel unfair, also wir vergleichen uns seltenst, wenn es jetzt um Thema Selbstkritik geht, eigentlich gar nicht, mit Leuten, die schlechter sind, was auch immer das nachher ist, ne? Also wo ich finde, ja, der kann halt schlechter Fußball spielen, ich habe alles richtig gemacht als Mutter, ne? Sondern bei Selbstkritik geht es natürlich immer darum, dass ich mich mit irgendjemandem vergleiche, der es besser ist und anstatt sozusagen einen fairen Vergleich herzustellen, sagen kann, ja, spielt ja auch gar keine Rolle, will vielleicht gar nicht Fußballer werden, so, ne? Sondern dann sieht er, oh, da hätte ich vielleicht ihn, ja, und was ist, wenn er mal Fußballer werden will und ich habe ihn nicht früh gefördert und so, oder Skifahren, weil muss er schon mit 2 auf die Ski, weil er vielleicht will er ja mal Skiprofi werden, so, ne? Das heißt, wir vergleichen uns, wir machen Negativvergleiche, wir sehen damit auch nur noch unsere negativen Seiten, schaffen dann aber oft ja keine echte Schattenarbeit zu machen, sondern bleiben dann eigentlich in diesem Ergebnis von, ja, ich bin halt in irgendeiner miasmatischen Form schlecht. So, ne? Vielleicht einen Punkt noch, dann ist, glaube ich, der Selbstkritik-Thema klar. Also es führt natürlich nachher über das auch zu einem negativen Selbstbild. Also dadurch, dass ich mich ständig immer wieder vergleiche mit Leuten, die besser sind als ich, die irgendwas besser können, die irgendein besseres Ergebnis gemacht haben, ne? Sei es jetzt mit zum Beispiel Homöopathie, ne? Da habe ich dann irgendeinen Lehrer, der hat schon 50 Jahre Berufserfahrung, ich 2 und habe dann, oh Gott, ich werde nie so gut wie er werden, obwohl ich nur 48 Jahre Zeit hätte, das rauszufinden, ne? Bin ich schon im Vergleich, ne? Auch natürlich werden wir natürlich oft auch mit dem konfrontiert. Es geht jetzt heute mehr um Selbstkritik, aber darf man natürlich nicht vergessen, das hat natürlich auch oft, also Selbstkritik und auch das Erlernen von Selbstkritik und diese negative Selbstbild hat natürlich auch oft mit dem, was wir von außen wahrnehmen, zu hören. Und da darf man nicht unterschätzen, wir haben natürlich seltenst eigentlich im normalen Alltag, dass jemand zu uns kommt und uns kritisiert. Na, also vielleicht die etwas älter gewordenen Kinder, Vielleicht die eigenen Partner, eventuell noch die Eltern, so, aber dann hört es ja relativ schnell auf, außer wir sind wirklich auffällig auf der Arbeit oder hinter das Pech, irgendeinen sehr altertümlichen Chef zu haben, der da viel mit Kritik rumballert oder regelmäßig sowas verteilt. Das soll nicht gemeint sein, das kann ja jeder machen, wie er will, aber ne, als Form von echter Kritik und nicht Reflexion gemeint, also irgendwie eine Form von negative Erniedrigung und Fehlersucherei, so mal gemeint, ne? In diesem Zusammenhang werden wir natürlich auch oft von außen in dieses negative Selbstbild gedrängt und wir beschäftigen uns damit natürlich auch. Was wir aber nämlich ziemlich oft hören, sind andere Leute, die über andere sehr schlecht reden. Ne? Und da kommen dann so Dreiecksthemen raus, dass mir plötzlich auffällt, ja, wenn die so über den redet und die bestimmte Dinge bei dem so sieht, dann frage ich mich erstens A, oh ja, das mache ich auch falsch, Punkt 1, und B, wie redet denn über mich, wie sieht die mich? Und dann kommen wir zu diesem großen Lykopodium Arzneimittelthema, was ja sehr viele Mittel haben, aber das als Königsdisziplin, was denken die anderen eigentlich von mir? Ne? Und muss ich nach außen hin nicht mehr gut dastehen? Wie kann ich das noch mehr schaffen? Kalium, Silikat hat das auch. Also gibt es ein paar Mittel, die sehr stark haben, diese Außenwirkung aus der Angst heraus, die da ist. Gut. Wir gehen jetzt noch kurz auf den Teil ein, den ich dann oft berate in der Praxis. Das ist sehr wichtig, ist es nämlich die Selbstreflexion zu etablieren. Das habe ich am Anfang der Episode ja schon gesagt, es ist ja nicht per se schlecht, mal ein bisschen Innenschau zu halten und festzustellen, ob ich wirklich so sein möchte, ob ich nicht irgendwas verbessern könnte, ist ja erstmal legitim und eigentlich ehrlich gesagt auch ziemlich wichtig. Ich denke, man kann sich das gut vorstellen oder vielleicht kennt ihr auch sogar jemanden, wo ihr das Gefühl habt, ja gut, also dem würde nicht schlecht tun, wenn er ab und zu mal selbst innehält und man überlegt, ob er wirklich der so sich weiterhin so verhalten möchte. Ne? Aber eben, weil das haben wir auch schon zusammen besprochen, die Selbstkritik oft bei keinem miasmatisch chronisch Kranken ehrlich gesagt nichts bringt, ne? Außer dass die kränker werden und dann manchmal nimmt man das als Verbesserung, psychotische werden, weil man es ihnen von außen nicht mehr anmerkt, ne? Aber innerlich irgendwie kalt geworden sind, ist ja keine wirkliche Verbesserung, außer für den Chef oder den Partner, ne? Wobei das sieht man öfter, ich mache einen kleinen Ausflug, wir haben das sehr oft, dass wir so eine drei Phasen haben in Beziehungen, also nehmen wir mal die gute Phasen weg, ne? Also drei schlechte Phasen, die aufeinander folgen. Die erste ist die Genörgelphase. Ein Partner nörgelt sehr stark am anderen rum und der andere versucht sich tatsächlich zu verändern, passt sich an. Angepasstheit ist in der Regel nicht Psora, sondern Psychose. Gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber was sehr oft läuft in der Praxis, was ich sehe, ist diese Anpasstheit. Und dann wird halt der Partner kalt, wie so eine Art Puppe, ne? Passt sich an, sagt nur noch ja, Schatz, ne? Und ist immer mehr eigentlich in diesen psychotischen Show nach außen. Ne? Also wie so eine Art von Figur, die er nach außen hin darstellt, Schauspieler, um keinen Ärger zu kriegen. Und je psychotischer die Veranlagung ist, desto besser wird er auch darin. Das Problem ist, dass die Frau oder der Mann, die jetzt den Partner so lange kritisiert hat, dann mit so einer Puppe zusammen ist. Und da beginnt oft Phase 2, beginnt eigentlich die Langeweile in der Beziehung. Also jetzt hat der Mann endlich alle Kritikpunkte umgesetzt oder die Frau, ne, und macht endlich alles, so wie der Mann das will. Und jetzt ist es aber ziemlich langweilig geworden. Hat noch andere Gründe. Eine meiner Lehrerin hat immer gesagt, nörgeln ist der Versuch, wieder Nähe in die Beziehung reinzubringen. Ist also ein anderes Thema. Aber nicht selten ist sozusagen die Vorphase, vor Phase 1 der Nörgeln, ist zum Beispiel dann fehlende Sexualität oder fehlende Nähe oder fehlende Gespräche. Ne? Oft ist das so ein Vorläufer und dann kommt eben Phase 1, diese Rumgenörgel. Eigentlich der Versuch, irgendwie wieder in Kontakt zu kommen. Es geht aber eigentlich, also beide spüren gar nicht richtig, worum es eigentlich wirklich geht. Ne? Es geht um die fehlende Nähe, Intimität in der Beziehung in irgendeiner Form, sei das eben verbal, kognitiv oder körperlich. Zum Beispiel, gibt auch sicher andere Möglichkeiten, aber nehmen wir mal die. Ne? Und dann folgt eigentlich das Nörgeln und dann folgt diese Desinteresse, weil dann ist der Partner ja immer noch nicht näher gekommen. Die Beziehung ist eher schlimmer geworden über diese lange Zeit an Nörgeln und der andere Partner ist sich versucht anzupassen. Manchmal, wenn es sehr tuberkulare Persönlichkeiten sind, werfen sie sich das sogar selber vor. Ja, ich habe jetzt so lange an meinem Mann rumgenörgelt, jetzt macht er zwar alles, was ich will, jetzt nervt er mich aber auch, weil er mal ja sagt und gar keine eigene Meinung mehr hat. Na, die habe ich ihm lange Zeit ausgeredet, jetzt hat er keine mehr, jetzt ist auch nicht gut. Na, also manchmal folgen aus diesen Nörgel raus, dann auch noch Schuldgefühle und dann kommt auf Phase 3 die Trennung. Ne? Also das ist ziemlich häufig so ein Ablauf, wenn ich so Beziehungen coache, dass man den sehr gut sieht. Ne? In Phase 3 kann man nicht mehr eingreifen, in Phase 2 ist auch sehr schwierig, weil der Partner, der sich jetzt über Jahre versucht hat zu verändern, überhaupt nichts mehr versteht. Ne? Wenn er es plötzlich für diesen neuen Zustand, den er hat, wenn er jetzt immer endlich Ja sagt und ja, genau, Liebling, wir machen genauso, wie du willst, ne? Dass er jetzt plötzlich dafür verlassen werden soll, kraft er dann auch nicht. Also da ist sehr schwierig, aber in Phase 1, in der Nörgelphase, da hat man noch viel Chance. Also wann immer ihr hört in den Beziehungen von eurem Patienten, da wird noch viel rumgenörgelt, ne? Schauen, dass ihr die Ipsora nicht unterdrückt, also nicht zu viele Ignatia, Gelsemium und so weiter geben, bis endlich alle psychotisch geworden sind, sondern dort auch verstehen, was hinterm Nörgeln steht, was die eigentliche Sehnsucht ist. Und dort schauen, wo das herkommt, weil diese Mangelthemen, die ich dann beim Partner suche, die sich damit beschäftigt haben, wissen das. Das kommt ja oft, der Mangel aus der eigenen Kindheit und hat mit dem Partner wirklich gar nichts zu tun. Gut, ich weiß nicht, wie wir jetzt dahin gekommen sind. Aber wie immer bin ich irgendwo hingeschippert und bin jetzt da. Sehr gut. Wir kommen aber jetzt tatsächlich zurück und zum Ende dieser Episode. Die Selbstreflexion als Möglichkeit ist natürlich dann sozusagen der Teil, wo wir Selbstkritik ohne Bewertung machen. Das heißt, es geht dort darum, ein Prozess am Laufen zu halten, wo ich meine Gedanken, Emotionen, Verhaltensweise beobachte, ohne sie zu beurteilen. Warum ist das besser? Ich denke, dass jetzt aus der Folge heraus ist es relativ selbsterklärend, warum das wichtig ist und warum das auch hilfreich ist, ist eigentlich bei dieser Selbstbeobachtung nachher, lernen wir tatsächlich uns besser kennen, machen einen Selbstbewusstseinsprozess, lernen uns auch vertrauen. Und wer die ganzen Coaching-Tools da kennt, ne, wenn man seine Gedanken beobachtet, kann man auch was machen. Wenn man seine Emotionen beobachtet, kann man sie durchfühlen. Wenn man seine Verhaltensweisen und Reaktionen besser reflektiert, anstatt sie einfach nur zu bewerten, dann kann ich tatsächlich auch etwas ändern und ich komme nicht unter diesen Druck, ich komme nicht in die Schuldgefühle, ich komme auch nicht in diesen Ehrgeiz, jetzt meine Persönlichkeit zu optimieren, bis ich endlich, ich weiß nicht was, meinem Sternzeichen entspreche oder irgendwelchen Schulvorgaben oder irgendwelchen Soft Skills aus der Arbeit oder eben dem Wünschen meines Partners, was sowieso ja im Prinzip absurd ist. Ich liebe meinen Partner, aber ich muss ihn ständig verändern. Ah, okay, sie liebt mich nur, wenn ich mich anpasse und der bin, der sie sich wünscht. Okay, ne? Also wenn man da länger mal drüber reflektiert, stellt man auch fest, dass vorne von hinten hat das ja nichts mit Liebe zu tun, sondern da sind ja extrem viele Erwartungen, Mangelthematiken, Vorwürfe, Verbesserungsvorschläge, Bedürfnisse. Ne? Nicht, dass man die nicht haben darf, jeder hat die, ne? Aber ob ich die auf den Partner übertragen muss und dann 24/7 daran rumnörgeln muss, um ihn so zu formen, dass er so ist, wie ich gern hätte, das ist natürlich eine Frage, die man in der Selbstkritik nicht konstruktiv stellt. Ich bin schlecht, ich versuche ständig, meinen Partner zu verändern, aber ich kann nicht anders, ich wüsste schon, dass ich es anders machen muss. Bringt ja nichts. Ich bin ja, ist ja mehr so eine Art, ja, ich bin halt so, ist so eine Art Ausrede. Ne? Wohingegen eine Selbstreflexion eine wirkliche Möglichkeit schafft, zu denken, okay, ich möchte diese Verhaltensweise ablegen, was könnte ich denn machen, ne? Gibt ja auch diesen Spruch, den kriege ich 100% nicht zusammen, aber wir probieren es. Ne? Wer Veränderung will, sucht Wege. Wer keine Veränderung will, sucht Gründe. Irgendwie so, hm? Ihr werdet das, könnt es nachschlagen. Genau, schreibt doch eure Gags selber. Nein. So, wir enden mit ein bisschen Albernheit, das ist sehr gut. Weil in letzter Zeit habe ich das Gefühl, wenn ich meine eigenen Podcast-Folgen höre, ich bin so ernst geworden. Ist auch gut, werde ich langsam erwachsen. Ist vielleicht mit der Selbstständigkeit, ne? Weniger lustig. Aber naja, ich fand das letzte Interview, wer das gehört hat, mit dem Alfons Pollack, hat mir sehr gut gefallen. Da waren wir auch wieder lustig und auch mit dem Hans-Jörg 18 haben wir viel gelacht. Also stimmt wahrscheinlich nicht. Ist auch so eine Form von Selbstkritik. Habe ich gerade reflektiert und finde es auch gar nicht schlimm. Finde auch ernste Folgen gut und finde auch lustige Folgen gut. Das haben wir heute beides gehabt. Ich wünsche euch alles Gute. Hoffe, ihr hattet ein bisschen ein, zwei Aha-Erlebnisse oder für euch als Homöopathen hat diese Anfangsdifferenzierung mit den Miasmen geholfen, das auch beim nächsten Patienten noch ein bisschen besser zu verstehen. Wer da noch fit ist, kann ja dann noch Arzneimittel hinzufügen. Ne? Wo gehört Staphylsaga hin? Wo Natmur? Wo gehört Kalium und Carbonicum hin? Wo liegt? Ne? Welche Miasmen sind da wo wie abgedeckt? Und unser gutes Calcium. Ne? Und dann kann man das mal so ein bisschen zuordnen. Da klingelt der Notfalltelefon. Also perfekt zum Aufhören. Werde jetzt auch nicht mehr rausschneiden. Also wir enden mit diesem Sound. Ciao.